Wir haben heute einen besonderen Gast hier bei uns in Raum 201 der Auslandsgesellschaft in der Steinstraße. Dr. Stefan Klemm vom Stadtarchiv hat heute am 1. Juli der Belegschaft der Auslandsgesellschaft, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, erzählt, was in ihrem Gebäude hier einmal los war. Herzlich willkommen.
Danke.
Herr Dr. Klemm, ich möchte gleich mit einer Richtigstellung anfangen. Das war der Beginn Ihres Beitrags heute. An unserem Gebäude, an dem ehemaligen Haupteingang, gibt es ein Schild. Dieses Schild hat jede Menge Falsches dort stehen. Würden Sie uns das einmal kurz erläutern?
Ja, also es gibt hier an der Häuserfront zur Steinstraße hin gibt es ein Schild, ein Gedenkschild, auf dem über die Geschichte und Verfolgung im Polizeigefängnis und auch im Polizeidienstgebäude informiert wird. Und da wird gesagt, die Steinwache sei ein Gestapo-Gefängnis gewesen. Und das ist falsch. Schlichtweg falsch. Es war ein ganz normales Polizeigefängnis im ursprünglichen Sinne und auch nach 1933, weil die Organisation, das Wachpersonal, all das hat die Schutzpolizei gestellt und nicht die Gestapo. Die hat lediglich Menschen eingeliefert, dort auch vernommen, aber es war ein Polizeigefängnis, in das auch die Kriminalpolizei Menschen eingeliefert hat. Das ist der eine Fehler auf dieser Gedenktafel, der dringend berichtigt werden müsste. Und das zweite ist die Zahl der inhaftierten Verfolgten. Die wird dort mit 30.000 angegeben. Ich vermute mal, dass man sich da bezieht auf die politisch Verfolgten. Aber das ist eben nur ein Teil der Verfolgten in der NS-Zeit, denn man hat nicht nur politische Gegner der Nazis und jüdische Häftlinge, Sinti und Roma, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter verfolgt, sondern auch viele Menschen, die man als kriminell bezeichnen würde oder auch bezeichnet hat. Und diesen Begriff hat man in der NS-Zeit ganz erheblich ausgeweitet und hat viele Menschen aus sozialen Randgruppen, Jugendliche verfolgt. Und diese Menschen fehlen, weil es insgesamt 60.000 Insassinnen und Insassen waren der Steinwache und nicht 30.000 in der Zeit.
Das ist ja schon ein erheblicher Unterschied, ob 30 oder 60.000. Was meinen Sie, warum hat man damals sich darauf fokussiert, die Gestapo dort nur zu nennen? Warum ist das so?
Man war nach dem Krieg bestrebt, die Schuld möglichst einer bestimmten Tätergruppe zuzuschieben, also zum Beispiel der SS und der Gestapo, um auf diese Art und Weise dafür zu sorgen, dass andere Tatbeteiligte als sauber gelten und außen vor bleiben, Kripo und Schutzpolizei. Man hat immer gesagt, der Ordnungspolizist, das war der gute Schutzpolizist und die Bösen, das waren die Gestapo. Oder man spricht auch von, die Nationalsozialisten haben irgendwas gemacht, aber es waren ja konkrete Menschen, die das gemacht haben und es waren auch Polizisten, auch Polizistinnen, die daran beteiligt waren, auch wenn es in der Polizei selber während der NS-Zeit Menschen gegeben hat, die Widerstand geleistet haben, die sich gewehrt haben gegen NS-Verbrechen. Aber es war tatsächlich die gesamte Polizei beteiligt. Und besonders interessiert daran, dass das so beschrieben wird, wie hier auf der Tafel waren, die Beteiligten selber. Ein führender Ordnungspolizeioffizier namens Paul Riege hat nach dem Krieg eine kleine Geschichte der Polizei geschrieben, in der er genau das macht, was die Gedenktafel auch macht. Er schiebt die ganze Schuld der Gestapo zu und damit wird seine eigene Tatbeteiligung. Er war beispielsweise in Tschechien als Chef der Ordnungspolizei beteiligt an den Maßnahmen nach dem Attentat auf Reinhard Heydrich. Da hat man unter anderem den Ort Lidice vernichtet.
Ja.
Das war nicht die SS, das war auch nicht die Gestapo. Das waren auch Schutzpolizisten, die Menschen in Lidice erschossen und deportiert haben. Und in dieser Richtung ist leider auch die Gedenktafel hier einzuordnen.
Schutzpolizisten und Polizistinnen, die eigentlich die Aufgabe haben, die Menschen zu beschützen. Und das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, geht in die Richtung die Banalität des Bösen. Denn die Bösen, das waren Leute, Menschen, Frauen, Männer, so wie du und ich. So, also das waren ganz normale Leute. Es waren Großmütter, Mütter, die dann nach Hause gingen und sich dann um die Enkel gekümmert haben oder Mütter, die sich um die eigenen Kinder gekümmert haben, ist vielleicht die Möglichkeit oder besteht die Chance, dass wenn man es einmal wirklich klarstellt, dass es dann nachvollziehbarer wird, wie es dazu hat kommen können?
Ja, ich denke, da sind konkrete Beispiele das Beste. Mittel, um der Geschichte wirklich auf den Grund zu gehen. Und dann nehmen wir mal den Fritz Geismar, der hier im Polizeidienstgebäude 1933 ein eigenes Büro eingerichtet bekommen hat, mit Räumen der Kripo zusammen oder unmittelbarer Nachbarschaft. Und Fritz Geismar war ein Gewalttäter, unter Mordverdacht stehender Verbrecher, muss man sagen, von der SA. Und er ist im Rahmen der Hilfspolizei zum Polizisten gemacht worden, hat seine Verbrechen dann tatsächlich offiziell begehen können in der Steinwache im Polizeidienstgebäude. Und ich finde, das erklärt die Verbrechen der NS-Zeit viel besser als Banalität des Bösen. Denn die normalen Menschen, von denen oft gesprochen wird, die müssen ja irgendwie die Möglichkeit bekommen, da mitzumachen. Und ohne diese Überzeugungstäter und fanatischen Nationalsozialisten, die Führungspositionen in der Polizei übernommen haben, die die entsprechenden Befehle gegeben haben oder die auch nur das Gedankengut, von dem sie annahmen, dass es das vorherrschende Gedankengut sei, die Ausrottung und Vernichtung von Menschen, die man für minderwertig erklärt hat. Ohne all das hätte es auch keine Menschen gegeben, die mitgemacht hätten. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die nicht mitgemacht haben. Und das ist auch wichtig, das herauszustellen. Es haben nicht alle mitgemacht. Es gab nicht nur Mitläufer, sondern es gab auch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich mache das nicht mit, ohne dass man dafür schwer bestraft wurde, gerade innerhalb der Polizei. Und auch in der Steinwache gab es Schutzpolizisten, die sich gegen die Verbrechen der Gestapo gewehrt haben, die Häftlingen geholfen haben und sich dann selbst als Insassen im Gefängnis wieder gefunden haben. Und da würde ich eher sagen, wenn man aus heutiger Sicht das betrachtet, sind doch das eher die normalen Menschen, sind das eher die Schutzpolizisten, die ihre Funktion auch nach der Machtübernahme weitererfüllt haben. Die kamen aus der Weimarer Zeit, haben Menschenrechte, Demokratie, Weimarer Verfassung verteidigt. Und das ist ja auch heute die Aufgabe der Polizei. Und aus meiner Sicht ist das die Normalität, die aus der Weimarer Zeit in die NS-Zeit fortbestanden hat, trotz der Verbrechen und trotz der Verbrecher, die an der Spitze der Polizei gestanden haben.
Sie treffen hier bei uns im Haus häufiger mal auf junge Polizistinnen und Polizisten, denen Sie erzählen, was in diesem Gebäude mal los war. Wie reagieren die?
Die Polizistinnen und Polizisten sind überwiegend sehr interessiert, arbeiten sehr gut mit und sind auch sehr gut vertraut mit unseren Grundrechten und sind sich auch sehr wohl ihrer Aufgabe bewusst, dass es eben ihre Aufgabe ist, diese Grundrechte, unsere Demokratie zu schützen und zu verteidigen gegen Nationalsozialisten oder Neonazis, die die Demokratie bekämpfen. Also ich finde auch gerade die Beiträge, wenn wir unsere Seminare und Veranstaltungen machen, die Polizistinnen und Polizisten kriegen Texte, kriegen Aufgaben und präsentieren dann ihre Rechercheergebnisse anschließend im Plenum. Und ich bin da immer sehr angetan von der Art und Weise, wie diese Leute sich beteiligen und welche Ergebnisse sie danach vorstellen nach den Recherchen.
Ja, jetzt haben Sie eben mit unserem Geschäftsführer, Herrn Frese, einen Rundgang gemacht. Das heißt, Sie sind durch unser Gebäude gegangen, haben vielleicht das ein oder andere so gefühlt ein bisschen wiedererkannt. Glauben Sie, dass es sich noch lohnt, dem mal noch wirklich auf den Grund zu gehen? Was war, wann, wo in diesem Gebäude wirklich los?
Ja, also ich finde, das wird sich sehr lohnen. Ich habe bei den Recherchen ja einige Dinge herausgefunden, die sich aber doch oft noch nicht konkret räumlich genau zuordnen lassen. Wir haben zwar Anhaltspunkte, welche Büros der Kripo, der Schutzpolizei es gegeben hat, dass es hier Zellen gegeben hat und auch zum Beispiel eine Funkstation. Aber wir können noch nicht genau sagen, wo das war. Und mit Hilfe der Baupläne und mit Hilfe des Besuches heute ist es doch viel anschaulicher geworden, als das vorher der Fall war. Also da kann man schon anknüpfen und noch weiter recherchieren und auch, denke ich mal, zu Ergebnissen kommen.
Jetzt würde ich gerne meine Brücke schlagen. Und zwar die Brücke von dem, was hier mal war, zu dem, was heute hier ist. Ich bin, genauso wie meine Kollegin, Mitarbeiterin hier in der Auslandsgesellschaft und bin immer sehr stolz darauf, dass wir haben sehr viele Sprachkursteilnehmer aus allen möglichen Ländern, aus allen Herrenländern oder Frauenländern, die bei uns Deutsch lernen. Und wenn wir dann die Geschichte der Steinwache hier erwähnen, dann sind die immer ganz erstaunt, was denn da heute draus geworden ist. Und heute ist das ein Ort der Begegnung, es ist ein Ort des Dialogs, es ist ein Ort des Austauschs. Und ich freue mich heute, dass Sie uns, den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen erzählt haben, was hier war. Und ich hoffe, dass wir an der Geschichte dranbleiben. Sie haben noch wie viele Jahre Zeit, um noch dran zu bleiben?
Also ich habe jetzt noch ungefähr 3 Jahre Zeit, dann gehe ich in Rente. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich hier bei Ihnen im Haus arbeiten kann, weil wir ja unsere Ausstellung derzeit geschlossen haben für die Umbauarbeiten an unserer neuen kommenden Ausstellung, sodass wir ausweichen müssen mit Seminaren, wie Sie schon gesagt haben, mit Polizistinnen und Polizisten, kommen wir sehr gerne zu Ihnen hier ins Haus, weil wir dann eben nicht weit entfernt sind von den Schauplätzen und diesen Veranstaltungsteilnehmern auch ja doch sehr authentisch und vor allen Dingen an Originalschauplätzen über das berichten können, was sich ja nicht nur im Gefängnis abgespielt hat, sondern auch hier im Haus, beziehungsweise welche Zusammenhänge es gibt, die ja bestehen oder bestanden zwischen der Polizeidienststelle und dem angeschlossenen Polizeigefängnis. Also ich finde das sehr gut, dass wir hier zusammenarbeiten können.
Ja, also wenn jetzt ein Lehrer, eine Lehrerin sagt, ich möchte gerne mit meiner Schulklasse eine Führung hier machen, bieten Sie die im Moment an?
Ja, die Steinwache hat also ein Ausweichprogramm. Wir bieten an Stadtrundgänge zu den Themen NS-Verfolgung und zum Thema Holocaust. Die beginnen in aller Regel hier am Auslandsinstitut, also auf dem Hof der Steinwache, und ja, gehen von hier aus dann einige historische Stätten, die sich im Umfeld befinden, Gaststätte zur Börse, Musikschule, Dietrich-Keuning-Haus, ehemaliger Viehmarkt und auch die Kirchenstraße 25, das Gemeindehaus der evangelischen Paulus-Kirchengemeinde, die während der NS-Zeit ein Ausweichlager der Steinwache war im Jahr 1942. Also das ist das, was wir momentan anbieten. Es gibt darüber hinaus auch Seminare. Es gibt reguläre Stadtrundgänge, die 90 Minuten dauern. Und für die Seminare kommen wir eben häufig ins Auslandsinstitut, weil wir von Ihnen einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, in dem wir diese Seminare abhalten können.
Also Sie sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind weiterhin eingeladen, die Geschichte der Steinwache kennenzulernen. Melden Sie sich bei der Steinwache. Wo finde ich die Telefonnummer? Wo finde ich die E-Mail-Adresse? Unter?
Sie finden das unter der E-Mail beziehungsweise unter der Internetadresse der Stadt Dortmund.
Ja.
Da können Sie die E-Mail-Adresse und auch Social Media, in Anführungszeichen, Auftritte der Steinwache finden, Telefonnummern, alles über die Internetseite der Stadt Dortmund. Geben Sie über eine Suchmaschine den Begriff Steinwache ein.
Ja.
Dann werden Sie fündig.
Ja.
Wenn es nötig ist, noch den Begriff Dortmund hinzufügen.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Klemm. Dankeschön.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Vielen Dank, Dr. Klemp. Wir haben sehr viel von Ihnen erfahren, was hier im Gebäude an der Steinstraße alles los war. Jetzt möchte ich Sie aufmerksam machen auf den nächsten Podcast. Der nächste Podcast wird am 17. September ausgestrahlt, zum ersten Mal gesendet, 17. September. Und dabei geht es um unsere Schülersprachkurse. Wir haben mit 2 Dozentinnen von uns gesprochen, die mal erläutern, warum es sich lohnen kann, in den Ferien freiwillig, Ausrufezeichen, einen Schülersprachkurs zu besuchen. Also bis zum 17. September. Tschüss.